Reutmannsheim. Hier ist wieder eure Anja vom Jagdfieber-Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund, habt vielleicht die eine oder andere Lehrjagd mitmachen können und genießt jetzt die beginnende Adventszeit. Von meiner Seite erstmal ein liebes, ganz herzliches Dankeschön. Es haben echt so viele Leute beim Adventskalender-Gewinnspiel mitgemacht. Das hat mich total gefreut und sehr viele haben auch noch ein paar nette Worte dazu geschrieben. Also vielen lieben Dank und auch nochmal beste Grüße in die Niederlande und nach Österreich. Auch wenn es dieses Mal nicht geklappt hat, es kommen ja wieder Gewinnspiele und ich habe auch noch ein paar tolle Bücher zur Verlosung. Einfach immer wieder versuchen. Heute machen wir mal wieder ein bisschen Theorie. Ich habe mir überlegt, Allgemeines zur Wildtierkunde kann niemals schaden und damit beschäftigt sich die heutige Folge. Also Ohren auf und bis gleich, eure Anja. Starten wir mit einer allgemeinen Folge. Ich fange nochmal damit an, was denn alles für zoologische Gruppen unsere Wildarten haben. Wir unterscheiden Haarwild und Federwild. Beim Haarwild kommt die Klasse der Säugetiere und dann die Ordnung der Paarhufer, Hasenartigen, Nagetiere und Raubtiere. Das Federwild hat die Klasse der Vögel und die Ordnungen Hühnervögel, Watt- und Möwenvögel, Tauben, Greifvögel, Lappentaucher, Kranichartige und auch Entenvögel. Unsere heimischen Schalenwildarten sind alles Paarhufer. Und diese Ordnung kann sich natürlich noch weiter untergliedern. Die Paarhufer werden unterschieden in Nichtwiederkäuer und Wiederkäuer. Zu den Nichtwiederkäuern gehört bei uns das Wildschwein, und zu den Wiederkäuern gehören die Familien der Hirsche, die Zerviden und die der Hornträger, das sind die Boviden. Zu den Zerviden gehören die Elche, Rotwild, Damwild, Rehwild und auch Siegerwild. Zu den Hornträgern, also den Boviden, gehören das Gamswild, Steinwild, Muffelwild und auch der Wisent. Wichtig zu wissen ist, unser Skelett ist unser Stützorgan. Es ist der Rohbau, sozusagen das Grundgerüst eines jeden Körpers. Es ist dafür verantwortlich, wie die Form ist und es schützt auch natürlich wichtige Organe. Weiterhin ist das Knochenmark noch wesentlich an der Blutbildung beteiligt und das ist auch bei uns Menschen so. Die Haare, Federn und Hörner bestehen wie unsere Fingernägel oder auch die Hufe oder Krallen überwiegend aus Keratin. Keratin ist ein Stütz- oder Gerüstprotein. Die Geweihe dagegen bestehen aus Knochensubstanz, also phosphorsaurem Kalk. Das ist nicht 100% so, aber überwiegend. Und auch da wird gerne in den Prüfungen danach gefragt. Hörner und Geweihe unterscheiden sich auch hinsichtlich ihres Wachstums sowie ihrer Ausformung. Deshalb kann man sich merken, die Hörner der heimischen Boviden sind stets unverzweigt. Die Hornscheide selber ist meistens mehr oder minder hohl und sitzt auf einem Knochenzapfen und mit dem ist sie über Bindegewebe fest verbunden. Die Hörner, die wachsen lebenslang mit deutlicher Reduktion im Winterhalbjahr und immer von der Basis an. Im Alter geht das Wachstum dann doch spürbar zurück und die Hörner werden nicht abgeworfen. Ich habe mal gesehen, als mein Mann Muffel erlegt hatte, wie dann beim Präparieren diese Hörner tatsächlich auf diesen Zapfen sitzen. Und das war für mich irgendwie nochmal was ganz anderes, als das hier so im Lehrbuch vorzufinden. Ich war wirklich fasziniert davon, wie die Hörner auf diesen Zapfen drauf sitzen. Also ich fand das sehr spannend. Die Geweihe, die sind außer im Jährlingsalter in der Regel verzweigt bzw. mehrendig und sie sitzen auf den Rosenstöcken und von der obersten Schicht auf den Rosenstöcken geht dann sozusagen das Geweihwachstum aus. Die Geweihe wachsen stets an der Spitze bzw. an ihren Verzweigungen. In der Regel werden sie einmal jährlich gewechselt, also abgeworfen und dann neu geschoben. Ältere Hirsche, egal welcher Art, die setzen dann ab einem bestimmten Alter wieder zurück. Je nach diesem individuell unterschiedlichen Kulminationspunkt in der Geweihbildung nimmt dann auch die Geweihlänge und auch die Geweihmasse relativ kontinuierlich wieder ab. Und dadurch hat man dann tatsächlich bei den richtig alten Hirschen viel weniger Geweihmasse und bei uns werden sie auch als Methusalem bezeichnet. Wenn wir einmal bei den Geweihen sind, wodurch wird denn jetzt dieser Zyklus bei den Hirschen überhaupt gesteuert? Wie so oft sind die Hormone schuld. Der Geweihzyklus wird neben einer Vielzahl anderer Hormone vornehmlich durch das Wachstumshormon Somatophin und natürlich auch das Sexualhormon Testosteron gesteuert. Somatotrophin wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und Testosteron in den Hoden. Die Hormone sind sozusagen als Botenstoffe unterwegs und steuern und initiieren unterschiedlichste Vorgänge. Sie fördern oder stoppen sie und sie werden durch innere Drüsen in die Blutbahn abgegeben. Hormone steuern zum Beispiel die Funktion von Zellen, von Organen und Bereiche wie Fortpflanzung, Stoffwechsel und Alterungsprozesse werden damit beeinflusst. Wir haben ein paar sehr, sehr wichtige innere Organe in der Brusthöhle, der sogenannten Kammer, beim Haarwild und daher die Frage, welche wichtigsten Organe sind das denn? Zum einen Herz und zum anderen Lunge. Das Herz ist unser Motor. Das Herz ist hohl und durch seine Pumptätigkeit über das Blut werden über die verschiedenen Kreisläufe allen Organen Sauerstoff, Nährstoffe und Mineralstoffe zum Beispiel zugeführt. Und was ganz wichtig ist, auch die Reststoffe werden wieder. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Lunge. Die Lunge ist ein zentrales, paariges Atmungsorgan. Der wichtigste Atmungsmuskel bei uns ist das Zwerchfell. Und das Zwerchfell trennt Bauch- und Brusthöhle voneinander. Das werdet ihr dann beim Aufbrechen auch immer wieder sehr gut sehen können. In den Lungenbläschen selber findet dann der Stoffaustausch statt. Das heißt, über die Luftröhre atmen wir Sauerstoff ein und das wird dann an die roten Blutkörperchen gebunden, der Sauerstoff, und dann in den Kreislauf gebracht. Auf dem Rückweg sozusagen werden dann Kohlensäure und Stickstoff abgegeben. Das ist jetzt hier eine sehr, sehr vereinfachte Wiedergabe. Tja, was liegen denn noch für wichtige große Organe in der Bauchhöhle und welche Funktion haben die? Zum einen haben wir den Magen und den Darm. Der Magen ist ein einkammeriger, drüsiger Hohlmuskel. Ausnahmen machen hier die Wiederkäuer. Mit dem Darmsystem, bestehend aus Zwölffingerdarm, Dünndarm und Dickdarm, ist er für die Nahrungsverdauung zuständig. Das heißt, hier werden die Nährstoffe aufgeschlüsselt, sie werden entzogen, werden abgegeben an den Kreislauf und auch hier werden wieder die Reststoffe abgeführt. Zum Wiederkäuermagen habe ich schon mal eine Folge gemacht. Darauf gehe ich jetzt hier nicht nochmal ein. Dann haben wir noch die Milz. Die Milz ist unser Blut- und Eisenspeicher. Hier werden alte rote Blutkörperchen zerstört und Antikörper gebildet. Die Nieren sind unser paariges Ausscheidungsorgan. Ausgeschieden werden Harnstoff, Harnsäure und natürlich auch giftige Substanzen. Die Nieren haben eine wichtige Funktion für die Regulation des Wasser- und Salzhaushaltes in unserem Körper und die Leber übernimmt die Drüsenfunktion. Sie stellt die Gallenflüssigkeit für die Verdauung bereit und wichtige Funktionen im Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel übernimmt sie auch. Eine weitere Funktion ist, dass sie als Blutspeicher fungiert. Sie ist verantwortlich für Blutbildung und Blutgerinnung und unser Eisenspeicher. Tja, dann schauen wir doch mal weiter. Zähne. Wie sind Zähne aufgebaut und welche Aufgaben haben sie überhaupt? Grundsätzlich kann man sagen, sie dienen erstmal der Nahrungszerkleinerung und damit im weitesten Sinne der Verdauung. Sie werden gebraucht für den Beutefang, die Verteidigung im Kampf und auch die Körperpflege. Wir unterscheiden die Schneidezähne, die Incisivi, die Eckzähne, Canini und die vorderen Backenzähne, das sind die Prämolaren, und die hinteren Backenzähne als Molaren. Bis auf die Molaren erscheinen die Zähne zunächst als Milchzähne und erst nach dem Zahnwechsel dann als Dauerzähne, im Grunde wie bei uns Menschen auch. Durch den Zahnwechsel haben wir wichtige Anhaltspunkte auch für die Altersschätzung. Und die Zähne selber sitzen mit der Wurzel in den Zahntaschen des Kieferknochens fest. Die Wurzel ist über den Zahnhals mit der Zahnkrone verbunden, die in die Mundhöhle hineinragt. Ihr könnt dazu natürlich sehr gut wieder eure Lehrbücher nutzen, um da einfach nochmal den Zahnaufbau gezielt anzuschauen. Die Nagezähne der Nagetiere und Hasenartigen wachsen ebenso wie das Gewaff des Schwarzwildes auch nach dem Zahnwechsel, je nachdem wie sie halt abgenutzt werden, weiter. Und sie sind durch eine offene Zahnwurzel gekennzeichnet. Auch das wird wieder sehr gerne in der Prüfung gefragt. Ja, natürlich haben sich die Gebisse sehr unterschiedlich in der Evolution entwickelt, je nachdem, zu was es eben gebraucht wurde. Ursprünglich hat ein Säugetiergebiss 44 Zähne. Das trifft bei uns hier in Europa nur noch auf das Schwarzwild und interessanterweise auf den Maulwurf zu. In Anpassung eben an die Nahrungsaufnahme und auch den Beutefang haben die anderen Gebisse mehr oder weniger weitgehende Spezialisierung, die sich sowohl in einer Reduzierung der gesamten Zahnanzahl oder auch in diversen Umbildungen und Funktionsänderungen zeigt. So ist der Eckzahn im Oberkiefer der Wiederkäuer mittlerweile völlig verschwunden, beziehungsweise nur noch rudimentär als Grandel vorhanden beim Rotwild und beim Sickerwild und beim Reh- und Dammwild äußerst selten. Der Caninus im Unterkiefer ist an die Schneidezahnleiste gerückt und übernimmt dort die entsprechende Funktion. Und es fehlt bei den Wiederkäuern auch noch der erste Prämolar im Ober- und Unterkiefer. Im Raubtiergebiss dagegen sind die Eckzähne zu Fang und die Backenzähne meist zu Reißzähnen ausgebildet. Und natürlich sind auch die Zahnformen, speziell ihrer Oberfläche, eben angepasst. Deshalb empfiehlt es sich tatsächlich, wenn es um die Zähne geht, sich nochmal ganz intensiv mit den einzelnen Klassen und Ordnungen zu beschäftigen. Kommen wir zum nächsten. Dem Gehirn. Unser Gehirn ist im weitesten Sinne die Schaltstelle für unser zentrales Nervensystem. Zudem gehört auch das Rückenmark. Gemeinsam mit den ganzen Nervenbahnen und Nervenleitungen im peripheren Nervensystem werden dadurch Reize wahrgenommen von allen Sinnesorganen. Es dient auch der Reizverarbeitung, der Koordinierung der Bewegung und dem Gleichgewicht, auch die Schmerzempfindung und es ermöglicht natürlich Lernprozesse, Gedächtnis- und Bewusstseinsleistungen. Das vegetative oder autonome Nervensystem hingegen regelt die Vorgänge im Wildkörper, die also nicht unserem Willen unterworfen sind. Und das gilt auch für unseren Körper. Also da werden gesteuert Tätigkeiten und Funktionen des Stoffwechsels, also zum Beispiel Magen-Darm-Kanal, Verdauung, unsere Atmung, der Herzschlag, wie die Drüsensekretion ist. Also im Prinzip alles, was auch im Schlaf einfach so weiterläuft. Das ist das autonome Nervensystem. Wie unterscheiden sich nun die Kot- und Urinabgabe des Haarwildes gegenüber dem des Federwildes? Die Losung des Haarwildes wird über das Weitloch, also den After, abgesetzt. Der Urin wird beim weiblichen Wild über den Harnleiter und die Scheide und beim männlichen Wild über den Penis abgegeben. Beim Federwild hingegen münden Harnleiter und Mastdarm in einen gemeinsamen Körperausgang, der Kloake heißt. Der Darm des Federwildes ist zusätzlich eher breiartig und ermöglicht dadurch eine Wasserersparnis und hat einen hohen Gehalt an Harnsäurekristallen, und das lässt sich sehr gut sehen, weil das wie ein weißer Film auf dem Gestüber ist. Eine Harnblase im eigentlichen Sinne haben die Vögel gar nicht, das heißt also, die Vögel nässen nicht. Ja, was wäre vielleicht noch wichtig? Also Fortpflanzung und Brutpflegestrategien sämtlicher Wildtiere sind natürlich sehr unterschiedlich. Normalerweise, sagt man, geht mit einer geringen jährlichen Nachkommenzahl, zum Beispiel beim Schalenwild, auch eine sehr intensive und lange Brutpflege einher, und die Jungtiere werden entsprechend spät selbstständig und stehen lange unter dem Schutz und Fürsorge der Mutter oder teilweise auch beider Elterntiere. Habe ich dagegen eine hohe jährliche Nachkommenschaft, ist natürlich damit bedingt, dass auch eine viel kürzere Brutpflege und Fürsorge damit einhergeht, weil sonst würde man das gar nicht schaffen. Und durch das dadurch gegebene hohe Verlustrisiko, beziehungsweise die auch tatsächlich entstehende Verlustrate, die wird natürlich durch die höhere Zahl der Jungtiere kompensiert. Also könnte man auch sagen, hohe Nachwuchszahlen werden entweder durch einen kopfstarken Wurf bzw. eine große Brut, zum Beispiel beim Marderhund oder auch dem Rebhuhn, oder durch mehrmalige jährliche Fortpflanzungen, zum Beispiel wie beim Feldhasen und der Ringeltaube, realisiert. Wir sprechen daher auch von den R- und den K-Strategen. Dabei muss man wissen, dass das immer relativ ist. Also das Schwarzwild ist im Vergleich zum Rotwild ein R und im Vergleich zu einem Wildkaninchen eben eher ein K-Stratege. Ich fand das immer sehr spannend bei uns in der Ausbildung. Ich hatte vorher noch nie was von R- und K-Strategen gehört, aber tatsächlich macht es Sinn. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, welche Stratege sind wir Menschen? Kann man das für uns auch so sagen? Auf jeden Fall entsprechen wir einer eher geringen jährlichen Nachkommenschaft und haben eine lange Brutpflege. Und damit beantwortet sich die Frage sozusagen selbst. Mal schauen, welche Frage wäre vielleicht noch wichtig zu beantworten? Populationsdynamik und Populationsumsatz. Das ist was ich auch am Anfang immer nicht so gut auseinanderhalten konnte. Unter einer Wildtierpopulation verstehen wir eine Fortpflanzungsgemeinschaft. Das heißt, alle Tiere, die in indirekten gemeinsamen Paarungskontakt stehen, werden damit gemeint. So bildet beispielsweise das Schwarzwild bei uns die einzige Population, weil es gibt keine weiteren. Wir haben Bestände, das sind kleine abgrenzbare Einheiten, und Wildtierpopulationen und Wildbestände oder Wildbesätze sind nicht statisch. Die verändern sich permanent in Größe und Struktur. Bei Struktur meine ich jetzt vor allem das Geschlechterverhältnis und die Altersstruktur. Unter günstigen Bedingungen kann ein Wildbestand zum Beispiel durch eine hohe Reproduktion mehr oder weniger rasch wachsen. Aber wenn es zum Beispiel sehr schlechte äußere Rahmenbedingungen gibt, kann sich das auch schnell mal deutlich reduzieren oder im Extremfall kann auch ein Bestand erlöschen. Gerade jetzt unter ASP-Gesichtspunkten haben wir das sehr häufig. Und diese Änderung beschreibt dann die Populationsdynamik. Der Populationsumsatz fasst sämtliche Zu- und Abgänge einer Population zusammen. Zugänge erfolgen dann zum einen durch Geburt oder auch durch Zuwanderung und die Abgänge durch Tod und Abwanderung. Wie reguliert sich das normalerweise in der Natur? Man könnte sagen, Wetter, Krankheiten, Lebensraumveränderungen und natürlich auch das Angebot bzw. die Verfügbarkeit von Nahrung, aber auch die Beutegreifer und der Zustand der Population selber. Habe ich Überpopulation, da kann es durch die Übernutzung des Lebensraumes oder dann eben auch durch Seuchen zu Einbrüchen kommen. Hier reguliert sich die Natur tatsächlich selber und meine persönliche Meinung ist auch, dass sich die ASP im Grunde genommen hier ganz stark bemerkbar macht. Wir selber haben durch die Veränderungen an den Landschaften bereits für Verschiebungen im Artenspektrum gesorgt und wir haben natürlich auch natürliche Regulationen ausgeschaltet, auch durch die Jagd. Und es gibt unterschiedliche Anpassungsfähigkeiten der Arten an diese Lebensraumansprüche. Das heißt also, je mehr ich kultiviere, je mehr Auswirkungen hat es. Ich habe eben Verlierer, zum Beispiel Rebhuhn und Birkwild, und ich habe Gewinner, in dem Moment ganz aktuell Schwarzwild und Rotfuchs. Und auch da, innerhalb der verschiedenen Arten, habe ich auch nochmal eben einen differenzierten Einblick. Wir haben die Kultur Folger und interessanterweise werden einige Wildarten stark in ihren Lebensräumen zurückgedrängt, wie auch das Rotwild, ne, war ja früher mal ein Offenlandbewohner. Und deshalb ist gerade das Rotwild auch wirklich ein Beispiel mit dem ausladenden Geweih. Das ist eigentlich schon logisch, dass das nicht in einem Wald entstanden sein kann. Und unsere Aufgabe ist es nun, diese komplexen Faktoren einfach auch wieder auszugleichen. Bei uns kommt jetzt der Winter mit voller Macht und die Tiere haben natürlich auch die unterschiedlichsten Strategien, um den Winter zu überstehen. Zum einen haben wir Zug und Wanderung, um geeignete Winterhabitate aufzusuchen. Also jedem bekannt sind eigentlich die Zugvögel, aber auch das Rotwild ist in seinen natürlichen Lebensräumen unterwegs. Also wir haben Sommerlebensräume und Winterlebensräume. Das lässt sich bei uns hier im Revier sehr gut beobachten. Früher waren das lichte Auwälder entlang von größeren Flüssen, aber leider sind diese ja heute durch die Landwirtschaft und auch unseren Siedlungsbau zunehmend zerstört. Aber wir können das immer noch beobachten. Also bei uns zieht das Rotwild, wenn es hier richtig schneit, tatsächlich in die niederen Lagen, um an Nahrung zu kommen. Eine weitere Möglichkeit, sich an den Winter anzupassen, ist natürlich auch der Haarwechsel, sodass wir zum einen ein dichteres Haarkleid haben und teilweise durch die Farbänderung eben auch noch eine bessere Deckung. So haben wir eben eine super Wärme Isolation und gerade auch beim Rotwild zum Beispiel haben wir ja Haare, die eine Luftröhre haben und damit besser isolieren können. Dann werden natürlich auch noch Fettreserven angelegt, die dann im Winter aufgebraucht werden können. Damit die Fettreserven nicht zu schnell verbraucht werden, wird der Stoffwechsel deutlich reduziert, zum Beispiel bei einem Winterschlaf oder auch einer Winterruhe. Das findet ihr vor allem beim Murmeltier, aber auch der Braunbär und der Dachs verschlafen große Teile des Winters und dabei werden Körperfunktionen wie Puls und Verdauung mehr oder weniger deutlich reduziert. Auch unsere Schalenwildarten gehören mit dazu, indem sie ihren Stoffwechsel reduzieren. Also das ist sehr gut beim Rotwild und auch beim Rehwild untersucht. Wichtig ist eben, dass die Tiere ein hohes Maß an Ruhe bekommen. Und das ist das Riesenproblem, was wir hier, also ich würde sagen, zunehmend auch in den letzten beiden Corona-Wintern, so kann man ja mittlerweile tatsächlich schon darüber sprechen, hat. Also wir haben hier so einen hohen Freizeitdruck durch Skifahrer, durch Wanderer, dass die Tiere nicht nur sehr heimlich werden, sondern dadurch, dass die Leute nicht auf den Wegen bleiben, werden die Tiere halt immer wieder auch hochgeschreckt und aufgeschreckt. Und ich glaube, ich hatte es im Frühjahr in der einen Folge schon mal gesagt, unsere Jäger und Forstarbeiter haben hier tatsächlich wesentlich mehr veränderte Tiere in Form von Kadavern beim Frühling gefunden. Ja, macht mich immer wieder betroffen, dass die Leute so wenig darüber wissen. Und ich glaube, eine wesentliche Aufgabe von uns ist tatsächlich aufzuklären, den Leuten Wissen an die Hand zu geben, warum es eben wichtig ist, die Hunde anzuleihen, warum es Sinn macht, auf den Wegen zu bleiben oder in den Läuben und nicht eben auf eigene Faust den Wald zu erkunden. Aktuell ist das nicht ungefährlich, auch für die eigene Sicherheit, weil ja doch relativ viel Windbruch ist durch die vom Borkenkäfer geschädigten Wälder. Aber mir geht es in erster Linie tatsächlich hier auch um die Tiere. Gehen wir noch kurz auf die Winterfütterung ein. Winterfütterung ist immer dann erforderlich, wenn die natürlichen Überwinterungsmechanismen nicht mehr greifen, weil unter Umständen einfach auch die Lebensräume durch uns zu sehr beeinflusst werden. Das heißt, das Rotwild hat zunehmend weniger die Möglichkeit, die Winterlebensräume aufzusuchen, noch hat es bei uns in den Sommerlebensräumen die erforderliche Ruhe, um überhaupt den Winter artgerecht zu überstehen. Zum einen durch die Jagd, dann haben wir noch Land- und Forstwirtschaft und eben die bereits erwähnte intensive Freizeitnutzung. Das sind alles ganz wesentliche und wichtige Störfaktoren für die Tiere. Wir haben bei uns dieses Rotwildprojekt, was jetzt Ende des Jahres ausläuft, und ich bin wirklich sehr gespannt, wie die Ergebnisse sind. Das wird jetzt alles dann ausgewertet und ich bin wirklich neugierig, welche Ergebnisse da zutage kommen. Am Anfang hat mich das wirklich genervt, dass wir so lange Ruhezeiten haben, weil du hast ja deinen BG-Schein und ja, gefühlt die Hälfte von der Zeit kannst du nicht jagen gehen. Aber je mehr ich auch an den Aspekt Hege denke, je wichtiger finde ich, dass es diese Ruhezeiten tatsächlich gibt. Man merkt das auch, man kann die Tiere gut beobachten. Auf der anderen Seite spüren wir deutlich, dass die innere Uhr der Tiere wahnsinnig gut funktioniert. Also man hat wirklich das Gefühl, die haben einen Kalender hängen und sehen genau von wann bis wann die Jagd und wann die Schonzeiten sind. Und auch über die Wärmebild- und Nachtsichtgeräte konnten wir jetzt wirklich sehr gut beobachten, dass die Tiere rauskommen, wenn das letzte Büchsenlicht erloschen ist, und dann sieht man auch große Mengen auf den Wiesen stehen. Also mit großen Mengen, da meine ich jetzt Stückzahlen so von 10 bis 15 Stücken Kahlwild, die wir beobachten konnten, werden der Prunft plus natürlich den Hirsch, und meistens waren auch noch ein, zwei Beihirsche, die mit ihm rivalisierend um die Gunst gekämpft haben. Tja, aber nicht nur das Schalenwild braucht Hilfe, auch das Niederwild. Und je nachdem, wo ihr euer Revier habt, finde ich das wirklich ganz spannend, was man da alles machen kann. Und auch da sind Winterfütterungen teilweise wirklich wichtig, damit zum Beispiel auch das Rebhuhn in dieser Industrielandschaft, so kann man es ja fast schon sagen, überleben kann. Auch über den Feldhamster kam jetzt letztens im Fernsehen ein ganz toller Bericht, wie man den schützen kann, indem man nur einzelne Streifen mal nicht abmäht oder indem man einfach das Stroh liegen lässt, um Sichtschutz zu bieten. Also das war wirklich ein toller Beitrag. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in der ARD-Mediathek oder MDR-Mediathek noch zu finden ist. Also das war wirklich super gut gemacht und teilweise machte es mich auch tatsächlich sehr betroffen, wenn man sieht, in was für kurzer Zeit es uns Menschen gelungen ist, den Feldhamster fast komplett auszurotten und wie wenig es bedarf, um für ihn einen Lebensraum zu schaffen. Und wenn ich mir überlege, wie viel Überproduktion wir haben von Nahrung, warum können wir da nicht einfach so ein bisschen Rücksicht nehmen? Aber ja, wir wollen jetzt hier nicht schwermütig werden. Damit endet die heutige Folge zu Allgemeinem. Ich werde sicherlich eine Fortsetzung machen. Wundert euch nicht, wenn die Folgen ein bisschen weiter auseinander liegen. Es ist tatsächlich im Moment noch Hochzeit beim Jagen. Wir haben pro Woche die Möglichkeit, an 2 bis 3 Drückjagden teilzunehmen, was wir auch versuchen wahrzunehmen, weil dann kommt die verdiente Winterruhe für Tier und Jäger und deshalb versuchen wir noch das eine oder andere mitzunehmen. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Adventszeit und bis bald, eure Anja. Damit du keine Folge mehr verpassen kannst. Und wenn du dich noch viel mehr einbringen möchtest, dann kannst du das in der Facebook-Gruppe Jagdfieber gerne machen. Du kannst dort Fragen stellen, du kannst dich austauschen und ich freue mich über jeden, der den Weg dorthin findet. Auch in meinem Blog jagdfieber-podcast.de wirst du immer wieder neue Beiträge und Anregungen finden. Wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst, dann geht das ganz einfach. Entweder du nutzt die Sprachfunktion hier bei Anchor oder du schreibst mir eine E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich immer wieder über Themenwünsche, Anregungen und einfach Austausch. Und zu guter Letzt kannst du mir natürlich auch einen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, wenn du Jagdschüler bist, viel Spaß beim Lernen, lass den Kopf nicht durchglühen und mach immer mal eine Pause. Horrido, bis zum nächsten Mal, deine Anja.